nicht mal mehr, wie das Buch heißt tatsächlich.
Fuck. Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Mein Name ist Nick und ich bin heute ohne Dennis da. Aber dafür habe ich,
Eine breitere Alternative.
Ich frame dich jetzt auch nochmal hart. Ich liebe das. Wir haben den erfolgreichsten deutschen Weighted Calisthenics Athleten aller Zeiten bei uns im Podcast heute. Zu Gast ist Micha Schulz. Und wir quatschen heute einfach mal eine Runde. Der Micha hat mir gerade erzählt, dass er schon einmal in einem Podcast drin war. In einem Podcast für ein Buch.
Ja, das ist so ein Life-Coach-Buch gewesen für so Business-Menschen. Und da habe ich ein bisschen beim Sportteil geholfen. Und meine Aufgabe war es quasi, den sehr beschäftigten Menschen zu erzählen, wie sie in 30 Minuten zu Hause fit werden können. Und die Quintessenz des Artikels war... Geht nicht. Macht nicht so viel Sinn.
Das finde ich gut. Guter Einstieg, ja. Okay, warum haben diese Menschen dich ausgewählt und warum haben wir dich im Podcast? Wer bist du? Was tust du? Vielleicht müssen wir dich ein bisschen vorstellen.
Also primär bin ich nicht aus Sympathiegründen hier, sondern für meine Online-Reichweite würde ich jetzt einfach mal behaupten. Nein, Quatsch. Als ich dich kennengelernt habe, da war ich noch ein kleiner Fisch, glaube ich. Ich bin Micha Schulz, bin jetzt 25, komme aus Berlin, mache schon seit, ich glaube jetzt 5-6 Jahren Calisthenics, was in dem Bereich echt eine Ewigkeit ist. So lange gibt es den Sport in Deutschland, glaube ich. Deswegen bin ich ein alter Hase. Bin viel im Social-Media-Bereich unterwegs, bei Instagram und bei YouTube. Und daher kennen mich wahrscheinlich auch viele.
Das ist ja der Grund, warum wir dich mit drin haben, weil wir machen das eigentlich für unsere Reichweite.
Damit auch meine gekauften Follower was vom Podcast abkriegen.
Saugeil. Ja, du hast auch, glaube ich, die letzten 3 Jahre in Folge Deutsche Meisterschaft gewonnen.
Genau.
Und international eigentlich auch immer oben mit dabei.
So. Mitgespielt, genau. Meistens tatsächlich noch im M-Rap-Bereich. Mhm. Und dieses Jahr das erste Mal auch im 1AM-Bereich mich... beweisen können. Nicht mit ganz so viel Abstand wie bei MRAP tatsächlich. Bei 1AM war es relativ knapp dieses Jahr. Ich glaube, ich war im Total nur 5 Kilo vor Martin oder 10 Kilo vor Martin.
Der Martin hat 2 Liter Wasser, das ist jetzt ein Geheimnis.
Der ist geflohen, der Penner.
Der ist kein Scheiß. Ich wusste das auch nicht. Ja. Der ist ja bei mir. Und er sagt so, Nick, ich habe was Schlimmes gemacht. Also, was kannst du Schlimmes gemacht haben? Du warst gerade beim Wiegen. Ja, ich habe 2 Liter Wasser gesoffen. Ich bin jetzt in der Gewichtsklasse höher.
Dann hat er auch noch den Raymond dann den 3. Platz gekostet, weil der war durch eins runtergerutscht.
Und das musst du dir mal vorstellen. Der ist ja in der Gewichtsklasse drüber, nur 2. geworden, um 1,25 Kilo. Das war Wahnsinn.
Nee, also wenn der... ein bisschen mehr gebeugt hätte an dem Tag, dann wäre es gefährlich gewesen.
Das wäre hart gewesen, aber auch so. Also das Level ist gestiegen.
Ja, total. Auch generell 1AM, da kannst du halt nicht einfach trainieren, wie du willst. Ne? Da musst du ein bisschen drauf achten. Und bei dem M-Rap-Ding, da konnte man halt auch einfach mal zu einer Meisterschaft hingehen und da gewinnen. Das geht bei 1AM halt jetzt nicht mehr. Und dementsprechend wird sich das Level dort auch mehr nach oben orientieren, weil diese M-Rap, das waren mehr so Hobby-Meisterschaften und jetzt wird es professioneller auf jeden Fall.
Ja. Ist das so,
da merkt man es dann schon.
Ist das so deine generelle Beobachtung? So, ich meine, wir haben es ja jetzt eben schon drin quasi gehabt, dass du ja jetzt quasi auch ein alter Hase bist. Und wie würdest du es so beurteilen? Wie hat sich das so entwickelt, was so diese Meisterschaften angeht?
Also ich kann es ja jetzt aus meinem Point of View direkt erzählen. Die erste Meisterschaft vor 3 Jahren war halt ein Hobby-Treff. Da waren halt quasi alle Jungs, so Weighted war halt der kleine Bruder vom Freestyle. Es gab halt eine Freestyle-Meisterschaft und weil wir kein Freestyle können und auch irgendeinen Wettkampf haben wollten, kam halt dieses Weighted quasi, da haben sich die Bar Warrior Cups, kamen da halt hoch und dann halt auch eine offizielle Meisterschaft. Und das war halt eigentlich so ein Freundestreff, ne? Wie viele Leute waren wir da insgesamt? 30 plus Hangarounds oder so. Und dieses Jahr waren wir Athleten plus Hangarounds 100 Leute oder so oder mehr sogar. Also es war echt brutal. Also da hat sich extrem viel getan, auch im Social-Media-Bereich, was so das Interesse an dem Weighted Calisthenics so, oder dieses Powerlifting-ähnliche 1AM-Thema jetzt. Da hat sich enorm viel getan.
Ich meine, das sieht man ja auch an den Klickzahlen, die du beispielsweise für das Video in Wien vom Wettkampf hattest.
Video in Wien ist auf 50.000 gegangen, was für meinen Kanal auch extrem stark ist. Und ja, das Video von der Deutschen Meisterschaft ist jetzt, glaube ich, bei 600.000 Aufrufen auf YouTube.
Das ist ja Wahnsinn.
Ist auch das einzige Video auf YouTube in dem Bereich tatsächlich. Also es gab ja oder gibt von diesen 1AM-Wettkämpfen kein einziges Video auf YouTube. Und das war jetzt quasi das erste, logischerweise, dadurch auch.
Heißt, wir brauchen einfach mehr Videos?
Genau, mehr Content. Es gibt halt, auch wenn du dir im Powerlifting-Bereich, gibt es Millionen Videos. Wie trainiere ich? Wie werde ich besser? Wie mache ich das? Technikvideos. Es gibt auf YouTube wie viel Deadlift- oder Kniebeugen-Tutorials?
Ja.
Qualität unabhängig jetzt, einfach nur von der Quantität her, Hunderttausende.
Ich meine, klar, das haben wir im Calisthenics-Bereich ja auch mit Get Your First Muscle Up und sowas.
Aber jetzt mal für einen schweren Dip ein Video über ein progressives Training oder über jemanden, der einfach nur sein Training dokumentiert, wirklich stumpf Dips immer. Sowas gibt es tatsächlich gar nicht. Mhm. Es gibt halt deine 10 Planche Progressions, da gibt es 400.000 Videos, aber halt wirklich so, wie werde ich wirklich stärker in den oder den Übungen im Calisthenics-Bereich, im Weighted Calisthenics-Bereich, sehr wenig Content.
Ist wirklich so. Also, und das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass sich halt auch noch nie jemand so explizit damit beschäftigt hat.
Ja, vor allem professionell hat sich damit noch niemand beschäftigt. Das ist ja in unserer Ecke, haben ja viele noch diese, wenn du nicht kotzend mit nach 400 Millionen Reps aus dem Gym gehst, dann war dein Workout scheiße. Und das funktioniert im M-Rap-Bereich erstaunlich gut tatsächlich, wenn man sich dort halt mit endlosem Volumen einfach aus dem Leben schießt. Aber im hohen Kraftbereich wirst du nach 2-3 Wochen halt einfach mit der Leistung brutal einbrechen. Und genau, das merkt man jetzt halt auch, dass sich die Leute für die Meisterschaften extrem früh anfangen vorzubereiten, weil du mit so viel Gewicht einfach langsam Progress machst. Halt, und umso stärker du wirst, umso langsamer wird es und umso mehr Zeit brauchst du.
Ja.
Kleine Anekdote dazu. Wir haben, ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt rauskommt, aber Stand jetzt ist nächste Woche der Wettkampf in Barcelona, wo ihr ja auch mit ein paar Athleten da sein werdet.
Ja.
Und ich habe relativ spät mich dazu entschlossen, da mitzumachen und habe jetzt 6-7 Wochen gebraucht, um überhaupt erstmal wieder auf meine schon antrainierten Kraftwerte mich wieder hinzuarbeiten.
Ja.
Also 6 Wochen brauche ich alleine, um auf meinen Status quo an Strength zu kommen.
Ja.
Und da reden wir noch nicht von, ich bin stärker geworden, ich habe Progress gemacht, sondern einfach mein Körper so von der Mind-Muscle-Connection, von der Muskelaktivierung zu sagen, wir gehen jetzt wieder in diesen Kraftbereich, du musst wieder diese Leistung konzentriert abrufen können. Allein dafür brauchst du 2 Monate fast, um da wieder hinzukommen.
Ja.
Das ist halt ganz was anderes, als wenn du ein M-Rap-Set ballern musst oder so. Das genau. Und da braucht man halt einfach viel Zeit. Tatsächlich. Mhm. Ja. Das ist ein großer Unterschied.
Das ist halt echt auch was, das predige ich ja auch voll oft so. Ich sag ja mittlerweile jetzt schon den Leuten, meldet euch jetzt, damit wir dich vorbereiten können für nächstes Jahr, weil du diese Zeiten brauchst. So, und das ist, ich meine, du machst es nicht anders. Du fängst da jetzt quasi auch schon Sachen an, dich vorzubereiten, um im nächsten Jahr besser zu sein. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der hat sich, glaube ich, massiv in den letzten Jahren auch gewandelt. Gerade im Calisthenics-Bereich, dass wir in dem Bereich, was Trainingsplanung und sowas angeht, uns ja auch krass verändert haben.
Ja, sobald es halt auch 1, 2, 3 Zugpferde gibt, die das machen und dadurch besser werden, muss der Rest ja anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, weil die sonst abgehängt werden tatsächlich. Also wenn dann halt 2, 3 Leute alles dominieren würden, das wäre ja scheiße. Das heißt, die anderen müssen zwangsläufig nachziehen.
Ja.
Und das passiert auch gerade. Es gibt sehr viele Leute, die aktuell sehr stark werden. Also auch auf ihrem Level sehr stark werden jetzt. Und das ist cool zu beobachten auf jeden Fall. Leute auch aus anderen Sportarten, die jetzt rüberdroppen, weil es halt was Messbares, Vergleichbares ist. Also man kann jetzt sich den Sport angucken und sagen, das kann ich auch oder da kann ich hinkommen, was bei den M-Rap-Sachen schwierig war. Wie viele Dips schaffst du mit 48 Kilo? Das ist für jemanden von außen so viele, nicht so viele. Also wo ist da so Also da kann man sich nicht so identifizieren. Und das geht jetzt beim 1AM tatsächlich sehr gut. Und deswegen kommen auch viele Leute mit rein in die Competition. Was ja gerade die Angst war, dass es nicht passiert, aber hat sich ja jetzt genau gegenteilig gezeigt, ja, dass es eher greifbarer ist.
Wobei Leute, eine Sache zum Beispiel ja nicht passiert ist, und zwar die große Angst vor den bösen Powerliftern, die dann reinkommen und alles über einen Squat dominieren. Das ist ja.
Weil der 300 Kilo Squatter, der macht halt auch natürlich 300 Kilo Muscle-Ups und 300 Kilo Dips und 300 Kilo Pull-Ups. Und gewinnt danach die CrossFit Games. Also nein, Quatsch, also kompletter Blödsinn. Und es ist ja auch nicht so, dass es so viele Powerlifter gibt, die extrem stark sind. Und die Powerlifter, die extrem stark sind, die haben überhaupt keine Zeit, sich mit einer kleinen Calisthenics-Competition... Also wenn ich einen 300 Kilo Squat habe, in meiner Gewichtsklasse um die 75 Kilo, dann gewinne ich dort im Powerlifting. So, und das ist eine ganz andere Sportart, das ist viel größer, da steckt viel mehr Geld drin und die Leute, die scheißen so hart auf unsere kleine Calisthenics Competition, die, wenn ich 300 Kilo squatten kann, dann habe ich auch keine Zeit, Muscle-Ups und Pull-Ups zu trainieren. Also das ist einfach irrational, ist einfach komplett blöd, sich darüber Gedanken zu machen, dass da so einer ankommt. Und wenn der da ankommt und das macht und in allen anderen Kategorien trotzdem passabel abliefert, dann hat der Typ einfach gewonnen.
Er hat's verdient, oder?
So,
jetzt mal ernsthaft.
Ja, deswegen.
Wenn du 300 Kilo beugst, 120 Dips und meinetwegen 80
Pull-Ups. Gibt jemanden, der 300 Kilo beugt, der unter 120 Kilo wiegt? Der jetzt nicht der chinesische, rangezüchtete olympische Gewichtheber ist?
Nein, das
nein,
ist
ja... Also halt so dieses, und wenn jemand 120 Kilo wiegt, dann kann der kein Muscle-Up, der gewertet wird.
Und wenn er ihn macht, dann finde ich es so geil, dass er sowas von verdient hat.
Aber allein, wie soll er denn den Bauch über die Stange gehen? Das funktioniert nicht. Und dann will ich sehen.
Also, ja, und dann feiere ich den auch.
Und dann kriegt er so viele Klicks auf YouTube und überall, dass es für den Sport wieder so viel wert ist, dass es sich gelohnt hat, dass der gewonnen hat.
Ja, und man muss dann auch einfach mal sagen, so ungern das dann Menschen hören, aber er hat es doch auch einfach verdient.
Fuck. Tatsächlich. Ja, das ist halt wieder, wenn du dich da so rausreden kannst, dann musst du halt nicht teilnehmen, weil ich habe ja eh keine Chance, wenn da jemand kommt und 300 Kilo beugt. Das ist ja diese Abwehrhaltung, um nicht mit einsteigen zu müssen. So lohnt sich ja gar nicht, ich kann ja eh nichts gewinnen. Da kommt ja jemand und beugt 300 Kilo. So halt, das ist es halt, ne, dieses, oder ich finde Squat scheiße, weil dann kann ja jemand gewinnen, der mit 300 Kilo beugt, dann brauche ich ja gar nicht erst anfangen zu trainieren. Immer irgendwie probieren die Leute, die eh keinen Bock haben, zu rechtfertigen, warum sie eh keinen Bock haben. Also die Leute, die es kritisieren, die würden ja eh nie mitmachen.
Ja, es ist halt wirklich so.
Und also aus den Wettkampfteilnehmern selber hörst du sowas nicht, da beschwert sich keine Sau, es sind immer nur die Leute, die einen Grund suchen, warum sie sich nicht anstrengen wollen, um mitzumachen. So, das sind ja immer die, ich würde gewinnen, wenn. Ja, aber wenn, genau. Und deswegen gewinnst du auch nicht, weil du nicht mitmachst. Ja. So einfach ist es eigentlich halt. Ne?
Es tut weh, aber
du kannst halt auch nur gewinnen, wenn du teilnimmst. Und wenn du vorher 1000 Excuses findest, dann...
Dann wird das nichts.
Geil. Und YouTube halt so, da gehst du halt auch nicht hin, um Leute zu loben. Also die meisten zumindest nicht, ne? Also,
ja.
Tatsächlich ist halt auch das einzige Portal, wo es einen Dislike-Button gibt.
Stimmt.
Tatsächlich,
stimmt, ja. Eigentlich, ne? Eigentlich verdammt das negativ.
Ist ein Hater-Netzwerk, ja, YouTube.
Stimmt. Ja, hab ich noch nie so betrachtet, aber es stimmt.
Ja.
Zum Glück gibt es für diesen Podcast keine Dislikes. Vielleicht bekommen wir Dislikes nur deswegen oder es wird nicht geshared.
Ja, ich lade den einfach auf YouTube hoch, damit ihr alle disliken könnt.
Geil, haben wir so. Herrlich, okay. Neben den ganzen Wettkämpfen und der Entwicklung da, es ist ja auch eine starke Entwicklung mittlerweile, dass die meisten, die relativ erfolgreich auch in dem Bereich Weighted Calisthenics trainieren, durchaus auch einen hybriden Ansatz haben. Das bedeutet, für die meisten, die wirklich gut werden und sehr ambitioniert trainieren, die trainieren alle nicht mehr in Parks, sondern eigentlich alle in Fitnessstudios.
Ja.
Du ja auch.
Ja. Bei mir kam es ja sogar andersrum. Ich war ja einer von diesen McFit, ich pumpe meinen Bizeps und meine Brust auf, Typen und bin dann erst ins Calisthenics gewechselt. Also meine Roots sind eher am Eisen sozusagen. Das heißt, ich habe noch nie nicht Hybrid trainiert sozusagen. Also ja. Ich habe noch nie nur Bodyweight trainiert. Deswegen habe ich diese Bewegung quasi eh nie so in mir drin gehabt. Aber es ist auch tatsächlich einfach der sinnvollere Weg. Es gibt keinen Sprinter, der nur rennt.
Ja.
Also das wäre ja, dann müsste ja, wenn ich Leichtathlet bin, dürfte ich ja und Sprint mache, 100, 200 Meter, dann dürfte ich ja fünfmal die Woche nichts anderes machen, als in verschiedenen Tempi die Strecke lang rennen. So, ist ja kompletter Blödsinn. Na klar, wird der beugen, der wird Agilitätstraining haben mit verschiedenen Geräten, mit verschiedenen Techniken, keine Ahnung. Also bei den Schwimmern genauso. Ich habe im Freundeskreis auch ein paar Schwimmer im Leistungsbereich und die sind dreimal die Woche im Kraftraum.
Ja.
Also das ist in jeder Sportart üblich und in jeder Sportart bekannt. Guck dir hier unseren tollen Weltmeisterfilm an. Die Jungs, die Fußballer haben Krafttraining, ganz normal. Also, und da beschwert sich ja auch keiner. Das hat ja nichts mit dem Ball zu tun. Das ist kein Fußball. Ja, Blödsinn. Und das ist halt im Calisthenics, weiß ich nicht, woher das kommt. Ich kann es mir tatsächlich nicht erklären. Also warum das in mittlerweile auch nicht mehr, aber vor 2-3 Jahren, wenn du dich zurückerinnerst, da war das ja eine Hantel, in die Hand genommen hast, da warst du raus. Also dann so dieses, ich habe es teilweise immer noch, ist einer der Top-Kommentare im Social-Media-Bereich ist, did you build this body with Calisthenics? Also dieses, wie, also was impliziert denn die Frage? Impliziert die jetzt, wenn nicht, dann, oder, also wollen die jetzt sagen, wenn du das im Fitnessstudio gemacht hast, na dann. So dieses, ach, okay, dann hätte ich es ja auch geschafft. So dieses, also, dann hätte ich ja einfach nur ins Studio gehen müssen, dann würde ich auch so aussehen. Aber wenn du es mit Calisthenics geschafft hast, Hut ab, tolle Brust. So, weil ist ja schwer mit Calisthenics. Also ich verstehe halt immer nicht, was die Leute damit erreichen. Also, weil das ist doch ein Eigentor, wenn du deinen eigenen Sport damit relativierst, dass es beeindruckend ist, wenn damit jemand krass aussieht. Wenn das mit deinem Sport was Besonderes ist, dann ist der Sport doch scheiße, weil wenn es eine tolle Leistung ist, einen guten Körper mit Calisthenics aufzubauen, dann wäre der Sport doch total scheiße. Weil jemand, der ins Fitnessstudio trainiert und einen tollen Körper hat, da fragt doch auch keiner, hast du das mit Hanteln geschafft, Nick? Oh, beeindruckend. So, hä? Warum sollte das dann im Calisthenics sein? Also das habe ich noch nie verstanden, woher das kommt. Macht auch rein logisch wirklich keinen Sinn.
Ja, es ist, also du weißt, wie ich darüber denke. Ja. Also, ich bin ja auch jemand, der da extrem hybrid arbeitet und auch so denkt. Und für mich hat es extrem früh angefangen, dass ich irgendwelche Sachen implementiert habe. Und wenn es nur, Alter, ich hoffe, das sucht jetzt niemand. Ah, doch, sucht's. Ihr findet es eh. Auf YouTube, es gibt noch Videos von mir, wie ich in meinem Garten trainiere mit einem großen Stein.
Oh, das ist ja dann Calisthenics, weil es ja draußen ist, und kein Dach.
Und es ist fucking Nature. Es ist eigentlich Paleo.
Stimmt, ja, noch besser.
Aber
wenn der Stein glutenfrei ist.
Ja. Oh, ja.
Und vegan. Ah nee, das ist nicht Paleo.
Aber ja, also das ist so wo fängt es an, wo hört es auf und warum musst du dich minimieren, wenn du ein bestimmtes Ziel hast? So, das ist ja bei dir eigentlich auch so, dass du das ja auch viel machst, um in bestimmten Sachen auch einfach schlichtweg besser zu werden. Und, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Faktor, auch einfach gut auszusehen.
Ja, das ist auch, hatten wir uns ja vorher drüber unterhalten, dass das sehr gerne kleingeredet wird von vielen Leuten, dass die sich...
Ich mach das nur für die Leistung.
Performance ist alles, ich bin total funktional. Ja, aber du siehst scheiße aus, deine Brust ist flach, geh dich mal aufblasen. So, also...
Und also auf der anderen Seite sind das aber genau die gleichen Leute, die dich fragen, hast du das mit Calisthenics aufgebaut? Genau. Weil sie würden gerne so aussehen, aber sie legen halt nicht die Arbeit rein, die nötig wäre.
Weil auch Real Talk von 99% der Leuten ist eine der hauptintrinsischen Motivationen, einen fitnessähnlichen Sport zu machen, besser auszusehen. Weil das 100%. Sind, wenn man jetzt mal von einen der Leitfiguren im Calisthenics, dieses Bar Brothers Movement, die Jungs zum Beispiel, die können skilltechnisch nichts. Von den Bar Brothers kann der Ivan kann ein bisschen Frontlever und dann können sie noch ein Muscle-Up ein bisschen. So, der Ivan kann krasse Muscle-Ups, aber die anderen, da geht es nur ums Pumpen und geil aussehen.
Ja.
Und
da hat sich noch nie jemand
liken beschwert. Und klicken die wie bescheuert. Und dann hintenrum immer dieses, ja, aber die machen ja coole Push-Ups. So, weißt du, da geht's ja nicht ums Bodybuilding, da geht's ja nicht ums geil Aussehen, sondern um coole Push-Ups und komische Skullcrusher-Pull-Ups. Also ja, cool. Sieht ja cool aus. Deswegen ist was anderes.
Ja.
Ja, so, und da wird sich dann halt gerne drum rumgeredet, aber im Endeffekt geht's eigentlich fast allen Leuten, was ja auch logisch ist. Also es gibt ja keinen Grund, nicht geil aussehen zu wollen. Und was jetzt geil ist, kann natürlich jeder für sich festlegen. Der eine mag es ein bisschen breiter, der andere ein bisschen agiler oder so, weißt du?
Ist ja völlig in Ordnung.
Also dünn. Und ja, aber es ist halt nun mal die Hauptmotivation. Da können sie mir noch so erzählen, was sie wollen. Da gibt es echt sehr, sehr wenige, die wirklich den Performance-Charakter leben. Und die sehen meistens aber auch gut aus. Deswegen brauchen die sich darüber auch keine Gedanken. Die haben
auch keine Probleme damit. Genau. Genau, das ist ja auch wieder der Punkt. Ah, herrlich. In den Programmen, die du hast, sind die teilweise Hybrid?
Alle tatsächlich. Also es ist ja angefangen, die haben sich ja entwickelt, die entwickeln sich auch immer weiter, weil nach einem Dreivierteljahr guckst du zurück auf deine Programme und denkst dir immer, weil du dann selber gerade wieder anders trainierst. Und
weil du dich ja auch weiterentwickelst, genau, über die Jahre.
Und ein Programm ja nun mal einen sehr, sehr steifen Rahmen hat. Und angefangen hat das damals mit einem Word-Dokument, das hieß Weighted Routines. Das war ein Dokument mit 10 Trainings, die wir damals zusammen als Gruppe im Poststadion immer gemacht hat. Auch so mit so Push-Up-Drop-Sätzen und so 10 Diamond-Push-Ups, 10 breite Push-Ups, 10 Clap-Push-Ups, halt so ein Scheiß.
Aber Reiz wurde gesetzt und es hat funktioniert.
Genau, und dann halt noch ein bisschen Weighted dazu und mittlerweile, dann kam das ein bisschen besser. Dann gab es in der dritten Version schon das erste Mal eine richtige Periodisierung, dass du auf irgendwas hingearbeitet hast. Und dann gab es so ein paar anpassbare Sachen und so entwickelt sich das immer weiter. Aber tatsächlich waren alle Programme Hybrid. Also jedes Programm hatte mindestens an einer Stelle einen Curl.
Ist
was ja der Inbegriff von Hybrid ist. Das ist, glaube ich, so definiert tatsächlich.
Der Curl. Nee.
Also wie gesagt, dadurch, dass meine Roots auch im Fitnessstudio sind, ist mein Trainingsplanungsansatz schon immer sehr, sehr Bodybuilding-orientiert, klingt total bescheuert, aber du weißt, was ich meine. Also
ja, ja.
Körpergruppen-Splits orientiert.
Das Problem, genau, bei diesem Bodybuilding ist ja immer so, dieses Wort ist für viele Leute so negativ behaftet. Aber am Ende, es ist darauf ausgelegt, dass der Mensch, der dieses Programm anwendet, Muskeln aufbaut.
Ja, weil Bodybuilding wird ja immer benutzt, um Kraftsport zu beschreiben. Aber Bodybuilding ist ja nur eine ganz kleine Ecke. Also es ist eine Art, den Kraftsport auszuleben.
Ja,
mal,
100%.
Genau.
Und daneben gibt es dann Strongman.
Genau.
Olympic Weightlifting, Powerlifting.
Ja, aber du kannst halt auch, du kannst halt 50 Jahre für einen Bodybuilder trainieren und trotzdem scheiße aussehen, dann bist du aber kein Bodybuilder.
Also, genau.
Und deswegen trainierst du dann auch kein Bodybuilding, sondern Fitness.
Ja.
Genau. Und,
du machst ein bisschen Kraftsport.
Ja. Und diesen Ansatz, da ich davon komme, das heißt dieses klassische Beispiel Push-Pull-Beine, ich splitte mein Training auf in ein paar Hauptübungen für den Rücken, gehe dann über in kleinere Muskelgruppen, wie die hintere Schulter und zum Ende dann noch ein bisschen Bizeps. Das, diese Art von Training, die halt ja eigentlich üblich ist im Fitnessstudio, die habe ich dann einfach 1:1 aus Calisthenics übertragen. Das heißt, aus einem Lat-Pull wurde ein Klimmzug, aus einem Ruderzug wurde ein Inverted Row oder ein Tucked Front Lever Pull-Up, aus einem Pullover wurde einfach ein Front Lever Raise. Und aus einem Hantelcurl wurde dann halt einfach ein Ringcurl oder ein Pelikancurl. Also im Endeffekt habe ich eigentlich, auch so habe ich auch jahrelang trainiert, als ich diese Outdoor-Zeit hatte, habe ich einfach 1:1 meinen alten Gymplan in einer Calisthenics-Variante trainiert.
Und es funktioniert ja auch, weil am Ende
das System das gleiche ist und dem Muskel, haben wir vorhin auch drüber gesprochen, dem ist es scheißegal, woher jetzt die mechanische Last kommt.
Ja. Der hat keine Augen, der sieht gar nicht, ob das jetzt ein Ring ist oder eine Kurzhantel.
Genau.
Der hat einen Reiz, den er bekommt und das war's.
Und deswegen, eigentlich kann man es 1:1 übernehmen und so sind auch die meisten Programme tatsächlich gestaltet.
Mhm.
Sind sehr an diesem Schema orientiert.
Wo würdest du sagen, also du hast drei verschiedene?
Drei aktuell.
Einmal King of Weighted.
Es gibt einmal Road to Weighted, das ist so das Einsteigerprogramm, ja. Da wenn du jetzt, du kannst zwei, drei Klimmzüge und willst in einen Bereich kommen, wo es für dich sinnvoll ist, Zusatzgewichte zu benutzen. Das heißt, du hast eine Basic, dass du so 8 bis 12, die Zahl ist jetzt in den Raum geworfen, Dips und Pull-Ups über mehrere Set konstant trainieren kannst. Wo es dann für dich Sinn macht, die Übung zu beladen. Und da sollte ich das Programm hinbringen oder näher ranbringen, ne? Je nachdem, wie dein Ausgangslevel ist und wie talentiert du bist. Dann gibt es King of Weighted. Das ist auch sehr, sehr simpel gestaltet. Das ist ein Volumenblock und ein Intensitätsblock. Im ersten wird einfach komplett viele Wiederholungen geballert, also so weighted über 4 Sätze, 12er-Serien. Weswegen das auch mein Topseller quasi, weil es halt funktioniert, weil die meisten Leute tatsächlich immer denken, dass sie sehr viel trainieren. Aber dann, wenn sie wirklich mal viel trainieren, dann werden die halt breiter. So, und deswegen funktioniert es, weil es halt einfach, es ist einfach viel Training. Und ist jetzt nicht unbedingt die beste Werbung fürs Programm, aber warum Programme so gut funktionieren ist, weil wenn du jemanden konstant 5-mal die Woche ins Training schickst, wird der wachsen.
Das ist so.
So, wenn er das vorher halt nicht gemacht hat, dann wird der auf jeden Fall besser. Und ein Programm, weil du dafür Geld bezahlt hast, hilft es dir halt, dich intrinsisch dafür zu motivieren, das auch durchzuziehen. Weil jedes Fitnessprogramm auf diesem Planeten kannst du dir mit 3, 4 Monaten Recherche und wenn du dich mit der Thematik beschäftigst, selber zusammenschustern. Da gibt es keine geheimen Übungen, keine geheimen Techniken in diesem Programm, sondern
das Wissen ist da draußen.
Die geben dir einfach eine Abkürzung des Wissens quasi in kompakter Form geliefert. Und da wirst du dann halt durchgepeitscht und am Ende gibt es eine kurze Periodisierung auf schwere Gewichte hin innerhalb von 6 Wochen. Also auch nichts Wildes, du wirst da jetzt nicht die riesigen Lasten bewegen, aber halt, dass du aus dem Volumenblock auch mal schwer trainiert hast. So von dem klassischen 5x5 runter dann auf ein 3x3 und ein 5x3x1, halt so diese klassischen, einfach runtergebrochen. Wirklich, hab's auch probiert, simpel zu halten, weil ist meistens auch key wirklich, das leicht zu halten. Genau. Und das letzte Programm ist nicht mehr ganz so tragbar aktuell. Das ist die Beast Mode Edition. Das ist, habe ich selber tatsächlich komplett durchtrainiert. Das ist ein 6-Tages-Programm mit einem Push-Pull-Beine-Split auf einer Zweierfrequenz. Also 2-mal Beine, 2-mal Pull, 2-mal Push. Extrem hart. Ich glaube, das Niedrigste in dem Programm ist eine RPE-7, weil ich es einfach damals nicht besser wusste. Und habe damit tatsächlich aber auch sehr gute Gains gemacht, weil, habe ich jetzt auch im Coaching ein paar Mal gehabt, meine RPE-7 ist eine RPE-7, die von einem Anfänger, die RPE-7 ist eine 0.
Ja.
So, und dadurch wachsen die meisten Leute an so einem Programm auch extrem gut, weil sie das erste Mal an wirkliche Intensitäten rangeführt werden. Was bei dem King of Weighted das erste Mal ein hohes Volumen ist, ist bei dem Programm dann auch mal hohe Intensitäten, dass du halt mal wirklich richtig auf die Fresse. Also mal, du musst dich ja mal aus dem Leben geschossen haben, um überhaupt mit RPEs und REAs arbeiten zu können. Bestes Beispiel ist, als wir noch die MRAP-Competitions gemacht haben, Kniebeugen. Bei mir jetzt hatten wir 100 Kilo Kniebeugen im Wettkampf. Trainiert habe ich 4x10, 5x10 mit 100 Kilo im Training davor. Ich war am Arsch nach dem ersten Satz. 5x10 das, oder 10 Reps generell mit 100 Kilo war so schwer. Und hätte ich jetzt im Training auf dem REA 2 gesetzt, vielleicht von der Einstellung her, und dann stellst du dich im Wettkampf dahin und beugst das 32 Mal, was bei mir. Und das heißt, mein RIR 0, rein theoretisch, mit der richtigen Herangehensweise, sind 32 Reps mit 100 Kilo. Und das muss man erfahren haben. Und da hilft einem halt wieder so eine Vorlage, wie zum Beispiel ein Programm oder ein Trainer, der dich halt einmal in diesen Grenzbereich reintreibt. Weil das ist tatsächlich sehr schwer, den alleine zu erreichen. Dann brauchst du entweder eine Atmosphäre wie ein Wettkampf oder ein Trainer oder irgendein Dokument, wo das drinsteht. Oder mach das jetzt.
Oder eine Gruppe.
Also irgendwas muss dich da, ja, da reintreiben. Was ja auch irre. Also du, wenn du mal in einem Kniebeugen-Set all out gegangen bist, ist logisch, dass es keinen Sinn macht, weil danach gehst du nach Hause. Dann hast du halt einen Set trainiert und dann bist du fertig halt.
Ne? So, aber wenn du mal genau hinguckst, Dorian Yates hat es über Jahre gemacht und ist einer der erfolgreichsten Bodybuilder aller Zeiten. Das kann funktionieren.
Ja. Ja, also das sind halt Intensitätslevel, die man erlernen muss. Ne? Die hat man nicht. Wie als wir die Goblet Squats in, wo war das? In Prag, nee, nicht in Prag, sondern Krakau. In Krakau.
Oh.
Ich weiß nicht, wie der eine Kollege von dir heißt, der mit mir zusammen kotzen gegangen ist nach dem...
Der Christopher.
Der Christopher. Der hat es von der Plattform runter geschafft, ich habe es noch ins Klo geschafft.
Ich habe ein großartiges Bild von ihm, wo er vorgeht.
Ich habe es noch auf dem Handy. Achso, damit die Zuschauer wissen, worüber wir reden. Und zwar, die Aufgabe in dieser Competition war es, man hatte eine 20 Kilo Weste um und eine 32 Kilo Kettlebell, die die Brust nicht berühren durfte. Das heißt, du musstest die Kettlebell vor deiner Brust halten. Das heißt, Soreness Level in der Schulter und Bizeps war höher als von den Squats in den Beinen. Und das musstest du auf so viele Wiederholungen machen, wie du kannst, in 2 Minuten. Ja. Timecap waren 2 Minuten. Und jeder, der das mal probiert hat, mit der Vorbelastung von dem Wettkampf, dem Adrenalin da, danach ist, also das ist...
Weil das ist halt was, das kannst du ballern. Und da geht es nur um Geschwindigkeit. Und
dann stehen halt um dich rum 10, 12, 13 Leute, die auf dich einschreien wie sonst was. Und wenn du da 10 Sekunden Pause gönnst, bist du Staatsfeind in dem Augenblick und alle brüllen dich an und man pusht sich da durch. Und dann bist du alle, dann musst du kotzen gehen. Also das ist halt, ja.
Also auf eine gewisse Art und Weise geil.
Ja.
Muss man wirklich sagen so. Also ich muss auch sagen.
Nicht, wenn du danach noch ein Muscle-Abstechen hast.
Boah, das ist so hart.
Aber ja, na gut, ich war ja dann leichter, hab ja gekotzt.
Wettbewerbsverzerrung.
Ja. Nee, aber um da wieder die Kurve zu kriegen, das sind halt so Grenzerfahrungen, die versteht man halt nur, wenn man die gemacht hat. Und da braucht man halt mal irgendwas, was einen dort hingetrieben hat.
Ja.
Was auch immer das sein mag. Da gibt es ja viele Motivatoren. Ich empfehle Wut auch tatsächlich für so einen Tag, wenn man mal richtig die Kacke am Dampfen ist irgendwo, dann ist ein guter Tag. Für einen Beinstrecker zum Beispiel.
Oh ja. Ja, kann ich sehr empfehlen.
Danach seid ihr friedlich. Ihr seid Buddha persönlich, Erleuchtungsstufe, was weiß ich.
Willst du sagen, dass dich das verändert hat, was du, also du machst ja jetzt schon lange Wettkämpfe. Hat dich das persönlich verändert, Wettkämpfe zu machen?
Also in erster Linie bin ich natürlich arroganter geworden, reicher, erfolgreicher. eigentlich nicht, nee. Also privat nicht, tatsächlich, weil es halt...
Aber bist du belastbarer, so beispielsweise für Stresssituationen oder sowas? Gibt es irgendwas, was du daraus ziehen konntest für dich?
Also ich bin in... vergleichbaren Situationen auf jeden Fall entspannter jetzt. Wenn ich jetzt, also es fühlt sich für mich nicht so an, aber wenn ich mich dann jetzt zum Beispiel, als ich mit Raymond da war bei seinem ersten Wettkampf, der hatte Flitzekacke, also dem ging richtig einfach die Aufregung und da habe ich gemerkt, obwohl ich selber auch immer noch aufgeregt bin, dass ich trotzdem ruhiger war und auch sicherer, weil ich weiß, was ich kann und ich weiß auch, was ich nicht kann. Also ich habe, wenn ich auf einen Wettkampf gehe, keine Versagensängste mehr.
Okay.
Weil ich ja genau weiß, an einem schlechten Tag läuft es so und wenn ich einen guten Tag habe, dann kann es bis dahin gehen. Also ich kenne meine Möglichkeiten sehr, sehr gut und das gibt mir auf jeden Fall Ruhe.
Okay.
Und kann ich auch ein bisschen Psychospielchen mit den anderen Athleten dann so machen mittlerweile.
Ich habe das schon mal gesehen, das ist ziemlich lustig.
Genau, und einfach so, ja, das ist auch in jedem Wettkampf so. Die anderen Jungs ein bisschen verunsichern manchmal und so. Ja, ja, das macht mich schon Spaß.
Es ist so gemein, das auch immer klingt, aber es gehört halt auch dazu.
Na klar. Das haben die damals mit mir ja nicht anders gemacht. Ne?
Ja.
Da war auch, der hier, der beugt ja 200 Kilo. Natürlich nicht, aber mir ging voll die Muffe, wenn ich das dann gewusst habe. So, oh Mann, ich muss liefern jetzt so und so. Und das nimmt man sich dann als alter Hase schon mal raus, dann die Jungs ein bisschen, weil im Endeffekt geht es ja auch nur darum, bei denen mehr rauszukitzeln. Du willst die ja nicht wirklich fertig machen.
Nee, also das ist mir auch was mir krass aufgefallen ist, auch gerade bei dir, dass du ja auch jemand bist, du stehst auch ein bisschen auf diese Competition.
Ich bin tatsächlich eine Competition-Sau. Also ich bin auch an schlechten Tagen auf Competitions immer besser. Also es gibt ja viele, die im Training stärker sind. Das ist echt auch ein Großteil tatsächlich. Aber was ich vorhin meinte, ich bin zum Beispiel jemand, der im Training sehr selten aus seiner Komfortzone rausgeht. Also ich trainiere sehr, sehr konservativ, bin eigentlich selten wirklich, dass ich richtig mal mit 100% trainiere, eigentlich fast nie. Auch wenn ich denke, es ist 100%, im Wettkampf sehe ich dann zwar nicht ansatzweise 100%. Und deswegen genieße ich das so, weil ich da mal die Möglichkeit habe, so über mich hinauszuwachsen, weil dieser, ach jetzt auf der Meisterschaft, dieser Hexenkessel, das war so geil, also das habe ich so genossen. Beim Dippen war es am geilsten, weil alle um diesen Barren herumstanden und das war so eine anabole Atmosphäre einfach. Ich habe vorher nie ansatzweise die 120 gedippt. Ich glaube, mein Peaking aufgehört hat mit 110 und der war relativ schwer tatsächlich. Deswegen, wir haben auch mit 105 eröffnet. Ich glaube, Tonio wollte sogar, dass ich mit 100 anfange. Dann hat der Martin, glaube ich, auch 105 gemacht. Dann habe ich auch mit 105 eröffnet. Und die ging schwer. Dann habe ich 115 gemacht. Die ging auch schwer. Aber die ging hoch einfach. Und dann wusste ich, naja, dann kann ich halt auch 120 machen. Und die ging mit Luft. Also die waren dann auf einmal gar nicht mehr so schwer. Und weil halt diese Atmosphäre hat uns da alle so hochgepeitscht. Dann hatte ich halt mit dem Martin und den Leon an dem Tag so einen extrem geilen Konkurrenzkampf. Ja, also wir haben uns so positiv gegenseitig ekelhaft hochgepusht halt so.
Ich habe das mitbekommen.
So. Und ihr habt ja noch richtig gesnitcht am Ende mit den 121,5 Kilo.
Ist das so geil.
Und die hätte ich nämlich auch hochgekriegt.
Das war so, ich wusste genau, ja, was du gedippt hast, weil die waren ja nach euch dran. Und dann habe ich zu Martin gesagt, Martin, ich weiß, dass du 120 kannst.
Dürften wir ja noch. Also es war ja nicht so, dass die Werte gesettet waren, wie auf anderen Competitions, sondern man dürfte, also für die Zuschauer auch, man dürfte noch nach oben korrigieren, bloß nach unten nicht.
Genau. Und dann, ich habe mit Martin noch geredet und habe gesagt, Martin, das wird alles sehr, sehr knapp, aber ich möchte, dass du mehr dippst als der Micha.
Nur damit das
klassischer 31er Coaching. Und dann haben wir um 1,25 Kilo erhöht und er hat es gedippt.
Und jedes Mal, wenn ihr jetzt bei Nick auf der Seite seht, dass er den deutschen Mittelgewichtsrekordhalter im Dip trainiert, stellt euch bitte mein weinendes Gesicht dafür vor und genießt diese Zeile. Weil das mein Rekord war. Aber gut, ich reg mich ja gar nicht auf. Das triggert mich überhaupt nicht.
Das war herrlich.
Ja. Nee, aber in dem Tag Marlin auch so über sich hinausgewachsen an dem Tag. Deswegen mehr als verdient. Der Typ ist einfach nur geil.
Ja.
Der hat da so abgeliefert.
Er ist auch ein Kerl, der hat ein wahnsinniges Competition-Mode-Ding bei sich.
Brutal.
Der hat einen Schalter umgelegt und dann war es vorbei. Vielleicht war auch was in dem 2 Liter Wasser drin. Wir wissen es nicht. Wir werden es nie erfahren.
Ja.
Vielleicht ist es auch das Chinesen-Gen. Könnte es auch sein.
Vielleicht. Aber wie gesagt, also diese Hexenkessel-Atmosphäre, die bei mir löst die so viel aus. Also da sind immer noch Reserven, die ich selber nicht mobilisieren kann, die dann im Wettkampf. Deswegen macht mir das auch so viel Spaß und deswegen genieße ich das so. Wo ich das Training eigentlich scheiße finde, weil ich bin eher jemand, der gerne mal eine Einheit außerhalb eines Plans reinscheppert. Sagen wir es mal so, du hast das ja heute aus erster Hand erlebt. Dass ich auch mal im Peaking eine Woche vor dem Wettkampf ein Full-Planch-Training reinhaue. Und
hat er nicht gemacht. Nein, hat er nicht gemacht.
Nein, nein,
nicht
gemacht. Nein. Mir so eine feste Struktur halt häufig einfach auf die Eier geht und ich da so ein bisschen Freiheiten brauche. Deswegen macht mir Competition-Training an sich nicht so viel Spaß. Aber weil ich weiß, wie geil ich den Wettkampf finde, ziehe ich das dann durch.
Ja.
Ich brauche dann danach auch meine 2, 3, 4 Spielwochen wieder, wo ich dann halt mal auch so ohne Ziel einfach mal drauf los Müll mache, also wirklich komplett unkontrolliert einfach mich auslebe und dann kommt aber auch relativ schnell wieder ein Alltag, wo man dann auf irgendwas hinarbeitet, weil auch ich habe nur begrenzt Zeit und möchte die dann halt auch nicht verschwenden, indem ich wirklich nur freischnauze da rumpimmel. Genau. Also Leute, nicht zu lange rumpimmeln, ist auch mal cool, aber danach ein bisschen Struktur, ein bisschen Ziel. Kann ich jedem nur empfehlen. Halt einfach, dass man irgendwas hat, wo man hinarbeitet. Ob das jetzt ein 44er Ast ist oder eine stabile Kniebeuge, ist scheißegal, aber irgendwas sollte man haben tatsächlich.
Ja.
Woran man sich orientiert, dass du einen Leitfaden hast. Du musst ja irgendwie messen können, ob du dem Ziel näher kommst. Und wenn du keins hast, dann weißt du ja auch nicht, ob du besser wirst. Irgendwie. Also man braucht ja irgendwas, wo man...
Mach's messbar.
Genau.
Das, ja, geil.
Würde ich jedem ans Herz legen. Und deswegen auch Wettkämpfe fürs Training einfach Gold wert, weil du das mit einem Datum hast. Also du hast schwarz auf weiß was, wo du fertig sein musst, in Anführungsstrichen. Und das gibt dem Training eine Menge Energie, eine Menge Motivation und tatsächlich auch einen Sinn und eine Struktur, logischerweise.
Ja.
Ob man das nun mag oder nicht, aber es bringt dich auf jeden Fall voran.
Geil.
Ja.
Wir sind jetzt bei knapp 40 Minuten.
Ist das zu lang für einen Podcast?
Das ist perfekt. Das ist absolut perfekt.
In Rage geredet.
Ja, aber geil. Also mir hat es mega gefallen. Hast du noch irgendwelche Schlussworte, die du loswerden willst? Ein Rage oder ein bisschen Liebe?
Bizeps Curls über Bein Curls. Definitiv. 100%.
Okay. Sehr geil. Okay, wo finden wir dich, wenn wir irgendwas über dich finden wollen?
Einmal als Micha Schulz mit meinem Namen auf YouTube einfach, gibt es einen Kanal. Dann eine sehr, sehr bescheidener Website-Titel, der sich www.kingofweighted.com schimpft, wo man die Programme findet und auch ein paar Infos über mich. Und auf Instagram bin ich micha-bln.
Perfekt. Geil. So, und wenn du das jetzt gehört hast und du bist jemand, der noch mit dem Training anfängt, ein bisschen fortgeschritten ist oder sonst irgend sowas in diese Richtung, dann lege ich dir ganz, ganz stark ans Herz, kauf dir eins der Programme. Wenn du Michas Programme durch hast und ausrasten willst, dann rufst du mich an. Alright. Gut.
Dann macht euch nur einen bunten.
Herrlich.